Also ich habe so einen Hauch der Erweckung gespürt, so eine leichte Brise im Rahmen des Lobpreises. So, ne? Ihr auch? Ja? Da ist mehr natürlich. Und ich bin hier heute Morgen, um euch Lust auf Gott zu machen, auf eine Begegnung mit Gott, wirklich, die euer Leben noch mehr verändern wird. Wir sind alle schon in Transformation, aber ich möchte euch etwas erzählen von Erweckung, von Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wie, genau, also vielen Dank dem Lobpreisteam, da wo ihr dem Heiligen Geist gefolgt seid und uns mit hineingenommen habt. Halleluja. Heiliger Geist, ja, du bist willkommen hier. Changing Atmosphere. Atmosphäre weiter zu verändern und aufzuladen, Herr. Und uns wirklich wach zu machen für das, was du vorbereitet hast. Danke, dass deine Geschichte mit uns erst beginnt. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du füllst jetzt, dass du berührst. Breakout. Heaven, come down. Heute Morgen. Danke, Heiliger Geist. Ja, ich möchte ein paar Entdeckungen mit uns teilen. Das letzte Mal, als ich bei euch war, einige erinnern sich vielleicht noch, da ging es um das Thema Einheit, hohe priesterliche Gebet. Und wir blieben dann hängen eigentlich so beim Thema Vaterschaft Gottes. Ihr erinnert euch, wir hatten dann eine Line hier gemacht und so eine Impartation-Zeit kam, so die Vaterliebe Gottes war wirksam. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, könnten wir so ein paar Zeugnisse vielleicht noch hören, was ist passiert. Aber vielleicht ist auch für manche schon so ein bisschen lang hin. Aber was der Heilige Geist tut, ist nachhaltig. Amen. Was Menschen lehren, geht manchmal in den Kopf und dann geht es wieder raus. Aber was der Heilige Geist lehrt, das lehrt er uns ins Herz. Und das bleibt und entwickelt sich. Also heute möchte ich etwas teilen, ein paar Entdeckungen, wie geistgewirkte Einheit und die Taufe im Heiligen Geist miteinander in Verbindung stehen. Und wir schauen uns dazu zwei Geistausgießungen an, die die Christenheit und sogar die Weltgeschichte verändert haben. Aber lasst mich das so zeugnishaft einstreuen. Meine Reise mit Gott begann mit einem Hunger nach Wahrheit, nach Sinn und Bestimmung. Das brachte mich aus nichtchristlichem Background zu Gott. Und dann merkte ich, es gibt mehr. Und wenige Monate nach meiner Bekehrung, ganz spektakulär zu Hause im stillen Kämmerlein, das dann nicht mehr so still war, erlebte ich die Taufe im Heiligen Geist. Persönlich, individuell, nicht auf der Konferenz, sondern zu Hause. Einige kennen meine Story. Und Jahre später erlebte ich dann oder wurde ich Teil vielleicht der größten Ausgießung des Heiligen Geistes in der neueren Kirchengeschichte. Ein bisschen fälschlicherweise unter Toronto-Segen bekannt. Ich weiß, ich trigger jetzt hier einige, aber hört, lasst euch nicht triggern. Es war die Vaterliebe Gottes, die mein Leben verändert hat. Und das ging nicht nur von Toronto aus. Claudio Freizon, Heidi Baker, Bill Johnson, alle die, deren Früchte sichtbar sind, wurden getauft in dieser Geistbewegung. Halleluja. Ich bekam so ein paar kleinere, es ist so wie Regenschauer, ne? Es gibt Monsunregen, ne? Das Toronto, das war so ein Monsun, ne? Ja, um ja, um ja, wow, und das war so genial. Und dann gab es auch kürzere Ausgießungen, wem sagt Lakeland noch was? Uiuiui, was ist los mit euch hier? Lakeland, oi. Wir lagen vor dem Bildschirm in unserer Gemeinde und guckten vormittags, nachmittags, abends die Erweckung. Es war eine kurze Geschichte, fing am Vatertag an in Amerika und hatte eine spezifische Note, einen spezifischen Geschmack. Wem sagt Pensacola etwas? Okay, ich bin noch nicht so alt. Okay, es gibt vier, denen sagt es was. Zehntausende von abgefallenen Christen wurden bei dieser Erweckung neu hineingezogen ins Reich Gottes. Und es war vor drei Wochen, wir hatten irgendein Gespräch im Freundeskreis und dann fragte ich, hier, kennst du Lyndall Cooley? Lyndall Cooley? Nee, nie gehört. Ich sage, der Lobpreiser von Pensacola. Dann merke ich dann, wie alt ich wirklich bin. Ne? Nö, keine Ahnung. Ich sage, okay, gut, ich suche dir es raus, habe die CD rausgesucht. Und dann habe ich es erstmal selber gehört, wieder. Das war so am Frühstück, Sonntagmorgen vor 3 Wochen. Machte ich die CD rein. Bang! Weil das, was in Erweckungszeiten entstanden ist an Liedgut, hat eine Halbwertzeit. Das spürst du. Sofort war ich in der Gegenwart Gottes. Ich stand vom Frühstück dann auf, allein in der Küche. Herr, gelobt seist du. Und ich ging mit Lindel Kuhle, da haftet noch etwas an von diesem Hauch von Erweckung. Also so ist meine Reise mit Gott immer wieder, kam ich in Regenschauer und Monsunregen des Heiligen Geistes. Persönlich, individuell, aber auch als Teil einer Bewegung. So, das sollte ich euch noch mitteilen, steht gerade im Manuskript. Aber wir haben ja Zeit heute. Halleluja. Ja, oder habe ich es falsch verstanden? Halleluja. Ja, wir schauen uns 2 Geistausgießungen an. Ich lasse auch keine aus, die Christenheit, wie gesagt, die und die Weltgeschichte verändert haben. Aber wir fokussieren uns auf das, was im Vorfeld und als Vorbereitung dieser Ereignisse geschehen ist. Heute ist also nicht Himmelfahrt, ja, sondern das war ja am Donnerstag. 10 Tage ist zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und ihr werdet nächsten Sonntag ein mega Pfingstfest feiern hier im Gottesdienst mit Wirkung des Heiligen Geistes. Halleluja. Ja, also die Gegenwart Gottes wird da sein und ihr werdet sagen, yes, halleluja. Do it again. Tu es wieder, Heiliger Geist. Amen. Wir brauchen kraftvolle Gemeinden. Wir brauchen kraftvolle Christen. Amen. Je dunkler die Welt draußen ist, je heller und je brennender müssen wir werden. Amen. Und ich liebe das Feuer des Heiligen Geistes. Ich liebe das Feuer des Heiligen Geistes und Vorsicht, ich bin ansteckend. Ja, man hat versucht immer mal mich zu löschen, aber ja, aber gut, geht. Also, wir gucken uns mal an, was passiert ist. Wir lesen es in Apostelgeschichte 2. Nächsten Sonntag werdet ihr dann, ich spoiler jetzt so ein bisschen, ne? Also Pfingsten. Die größte Geistausgießung, damit begann Kirche durch die anschließende Predigt des Apostels Petrus, nachdem der Geist gefallen war, die er in der Kraft des Heiligen Geistes gehalten hatte. Vorher war er der Schisser, ne? Petrus, ne? Verleugnete Jesus, anschließend war er der, der aufstand und Tausende kamen durch eine Predigt zum Glauben. Heute sagt man, durch tausende Predigten kommt einer zum Glauben, ne? Aber die Dinge wenden sich. Amen. Es wird sich verändern. Amen. Es wird sich verändern. Halleluja. So. Und dann kommt eine Bewegung mit dieser Predigt, mit Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Eine Bewegung in Gang des Königreiches Gottes. Das Königreich Gottes breitet sich aus weltweit. Es entsteht sofort anschließend ein Level geistlicher Einheit. Und sie hatten alles gemeinsam. Und sie kamen zusammen, die Apostellehre zu hören. Sie kamen zusammen zum Gebet. Ja, und dann mussten ein paar Ereignisse, Stichwort Christenverfolgung, eintreten. Die hatten sich so kuschelig eingerichtet in Jerusalem. Oh, es ist so toll in unserer Gemeinde. Oh, feel good. We are feel good church in Jerusalem. Wir wollen gar nicht weg. Und dann kam, dann kam Verfolgung. Ja, und dann verstreuten sie sich, alle Apostel, wack, raus. Das ist nicht euer Platz, Jerusalem. Das ist nicht eure Wohlfühlzone, Jerusalem. Geht hin in alle Welt. Und das haben sie gemacht, ne? Wieder Spoiler-Alarm. Außer Johannes verlieren sie alle ihr Leben als Märtyrer in Indien, in Persien, in Europa. Das ist Church. Bevor wir einen intensiven Blick auf die 2. Ausgießung des Heiligen Geistes werfen, möchte ich uns 2 Beobachtungen teilen, was im Vorfeld des biblischen Pfingstfestes geschah. Was passierte also zwischen der Auferstehung Jesu und der Geistausgießung? Wie viele Tage waren das dazwischen? Nein, zwischen Auferstehung und 50, genau, Pentekost, der 50. Also, wieder was gelernt, ne? 50 Tage. Was passierte denn in dieser Zeit? Ganz spannend. Also zwischen Jesu Auferstehung und seiner Himmelfahrt, das waren dann 40 Tage, lehrte Jesus seine Jünger nochmals die Geheimnisse des Königreichs. Wer kennt die Geheimnisse des Königreichs? Wer kennt, was bedeutet das Evangelium vom Königreich? Wird gepredigt, das solltet ihr wissen, wird gepredigt und dann unter allen unerreichten Volksgruppen und dann wird das Ende kommen und Jesus wird kommen und ein neuer Himmel und eine neue Erde werden geschehen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Halleluja! Jesus erklärte ihnen, oh, ich wäre so gern dabei gewesen, so diese Teachings. Ne? Aber das Gute ist, der Heilige Geist ist als Lehrer geblieben und nun unterweist er uns über die Geheimnisse des Königreichs. Oh, ich bin wieder dran an dem Thema. Es lässt mich nicht los, weil ich weiß, es ist ganz entscheidend. Ich würde am liebsten einen Kurs oder eine Predigtreihe, ich weiß nicht wo, vielleicht im Kosovo oder Albanien. Ja, es muss raus. Ja, ich bin in dem Alter, da muss es raus. Amen. Die Dinge, Halleluja. Ja, also Königreich Gottes, das lehrte Jesus sie und dann gab er ihnen den sogenannten Auftrag, den sogenannten Missionsbefehl, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Volksgruppen, aber vorher wartet, bis die Kraft des Heiligen Geistes kommt, geht nach Jerusalem und wartet dort. Die wussten nicht, wie lange, sie wussten nur, geht und sie gingen, sie waren gehorsam. Nachdem Jesus dann aufgefahren war, die Jünger wussten nicht, dass es noch 10 Tage dauern würde. Du weißt nicht, wie nah du der Ausgießung des Heiligen Geistes bist. Du weißt nicht, wann hier das Feuer wirklich fällt. Du weißt nicht, wenn die Bergstraße in Flammen steht. Du weißt es nicht. 10 Tage, 10 Wochen, 10 Monate, 10 Stunden. Ich mach dir Lust. Hör genau zu, bis zum Ende. Gerade bei der zweiten Ausgießung. Das zeigt, wie in wenigen Tagen Dinge explodieren können. Aber hier sind wir nochmal in der biblischen Geschichte. Also, 10 Tage trafen sich die Jünger und es waren wieder gar nicht so viele. Wo waren denn die Tausende, die geheilt worden waren? Wo waren denn die Tausende, die die Wunder Jesu erlebt hatten? Nicht zu finden, waren weniger, 120. Und ein paar waren, ja, Judas war nicht mehr dabei. Aber okay, sie beteten und wurden im Geist getauft. Jetzt gucken wir nochmal die Zusammenfassung der ersten Folie an. Das ist das, was so vor Pfingsten passierte. Was machte Jesus? Er erinnerte sie und gab ihnen den Auftrag. Geht hin in alle Welt. Und Vorsicht, das gilt heute noch. Richte dich nicht so gemütlich in deinem Jerusalem ein. Ja, ist gefährlich mit Gott. So Lieder sind gefährlich. Du singst, break out, Holy Spirit, break out, brich jede Mauer nieder. Du singst es so. Oh, und da sagt der Heilige Geist, ups, okay, war das ernst gemeint? Dann will ich mal deine Mauern anfangen abzutragen. Manchmal macht er das in einem Blow und das andere Mal trägt er langsam ab. Ich will jetzt gar nicht die Mauern benennen, weil es nicht mein Thema ist. Aber der Heilige Geist hört dich. Der hört den Schrei deines Herzens. Er hört deine gesungenen Lieder. Er hört eure gesungenen Lieder als Church. Ihr könnt hier nicht einfach Lieder singen, ne? Weil der Herr ist gegenwärtig. Er sagt, oh, das finde ich gut. Die Engel sind da. Ja, oh. Oh, ist gut. Das ist gut. Wir führen die Gemeinde weiter, tiefer, näher zu ihm. Das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Das ist der Anfang. So, der Auftrag, dann kommt die Unterweisung, Thema ist das Reich Gottes. Dann kommt brennendes Gebet, das gucken wir uns gerade noch mal kurz an, bevor wir dann zur zweiten Ausgießung kommen. Das brennende Gebet, von dem es Apostelgeschichte 1, Vers 14 heißt. Ich spare ein bisschen, um Zeit zu sparen, jetzt das Vorlesen der Bibelstellen. Ihr könnt euch die aufschreiben, ihr könnt euch das abfotografieren, whatever. Und danach kommt die Ausrüstung. Sag mal Ausrüstung. Nochmal. Ja, genau. Die Kraft des Heiligen Geistes ist eine Ausrüstung. Amen. Seine Zeugen zu sein. Und zwar nicht nur, dass du eine gute Predigt halten kannst, die den Menschen nicht im Kopf stecken bleiben, sondern ihnen durchs Herz gehen und Leben verändern, sondern dass du auch ein lebendiger Brief bist, der von allen gelesen und verstanden wird. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht nur, damit du ein tolles Zeugnis hast oder eine tolle Predigt. Manche sind nicht berufen zum Predigen. Amen. Die haben andere Gaben, haben andere Berufungen, andere Positionen. Aber du sollst ein Brief sein, der von allen gelesen wird. Es soll nicht die schlechteste Übersetzung sein. Amen. Sondern die beste. In deiner Familie, in deinem Kontext, whatever. Jetzt gucken wir uns nochmal dieses Gebet an. Da heißt es, in diesen 10 Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, sie beteten beharrlich und einmütig. Das findest du nicht mehr in den neuen Übersetzungen, schade. Ich liebe auch neue Übersetzungen, NGÜ, NLB, was es so gibt. Aber da komme ich hier wieder auf die Elberfelder zurück und habe mir mal angeguckt, was da steht, weil das so genial ist. Und dann nehmen wir gleich mal die 2. Folie, damit ihr das auch so vor Augen habt und mitvollziehen könnt. Proskatereo, wer hat das schon mal gehört? Proskatereo, was ein Wort, ich fand das klasse. Proskatereo. Ich weiß nicht, ich war noch nicht bei euren Gebetsmeetings, aber ich weiß nicht, ob eure Gebetsmeetings geprägt sind von diesen beiden Begriffen. Proskatereo, das heißt einmütig, ernsthaft, ernsthaft zu sein, beharrlich, ständig fleißig zu sein oder an einem Ort eifrig alle Aktivitäten zu besuchen oder zu einer Person eng als ein Diener zu haften. Also die Jünger, die klebten aneinander in diesen 10 Tagen. Und wie gesagt, sie wussten, dass es nur 10 Tage sind. Sie klebten aneinander, beharrlich. Was machten sie? Alle Arten von Gebet. Da war Lobpreis, da war Danksagung, da war Flehen. Ich weiß nicht, ob sie stehend beteten, mit erhobenen Händen, bestimmt einige vielleicht kniend. Ständig, fortsetzend. Und das heißt auch, Proskatereo, ständig zu warten. Ist doch genial, oder? Ein Gebet mit Erwartung. Du betest und erwartest, dass etwas passiert. Du betest und erwartest, dass Gott seine Verheißungen einlöst. Und sie wussten nicht, wie lange es dauert. Der zweite Begriff ist, der gefällt mir fast noch besser. Homothymadon. Homothymadon. Schön, ne? Griechische Sprache. Einmütig, leidenschaftlich. Und dieses Wort setzt sich aus 2 Wörtern zusammen, bedeutet zusammeneilen. Aber das andere finde ich noch besser, im Einklang sein. Und das Bild oder der Begriff ist fast musikalisch. Es erklingen mehrere Töne, die zwar unterschiedlich sind, aber in Tönen, in Tonhöhe und Klang harmonieren. Wie du Instrumente eines großen Konzerts unter der Leitung eines Konzertmeisters, so dirigierte der Heilige Geist die Gebetstreffen. Halleluja. Kennt ihr Gebetstreffen? Also nicht hier in der Gemeinde, sondern die ihr irgendwo mal teilgenommen habt. Na, man kommt zusammen, ne? Ach, und der eine betet wie immer für Israel und der andere betet für immer wie für die und der andere hat sein Lieblingsthema und der andere jenes. Ne? Du bist müde, du denkst, Mensch, wann ist der fertig? Ich will auch noch mein Gebet beilegen, mein Dominosteinchen, ne? Und dann muss ich auch heim. Ich kenne so Gebetstreffen nicht, ne? Ich bin ja schon seit vielen Jahrzehnten unterwegs, also ich habe so manches Gebetstreffen kennengelernt. Aber ich habe auch solche Gebetstreffen kennengelernt, die der Heilige Geist dirigierte, wo jeder sein Ding mal zurückgenommen hat und sagt, so Heiliger Geist, was ist auf deiner Agenda? Und das Verrückte ist, die Jünger hatten noch gar kein Sprachengebet in den 10 Tagen. Unvorstellbar, aber sie beteten trotz und ohne Sprachengebetes mit dem Heiligen Geist als Orchesterleiter einmütig und beharrlich. Der Heilige Geist befeuerte gewissermaßen sie. Sie wussten nicht, wie lange es dauert. Es war keine Last, es war eine Lust. Und ich habe mich gefragt, okay, wie kam das denn? Sie hatten noch nicht die Taufe im Heiligen Geist. Sie hatten noch nicht die Gabe des Sprachengebetes, die ein entscheidender Indikator ist für unser geistliches Leben. Das werde ich ein andermal, Teil 3 kommt irgendwann mal hier. Also ich habe mit Asima schon gesprochen. Halleluja. Ja, Sie waren, glaube ich, angezündet durch das, was Jesus ihnen ans Herz gelegt hatte. Geht hin in alle Welt, dann lehrte er sie die Geheimnisse des Königreichs und glaubt nicht, dass ihr die Geheimnisse schon verstanden habt. Das Evangelium vom Königreich ist ein anderes als ein Evangelium der Vergebung. Ein Evangelium von Gott hat euch lieb. Das ist alles nur Bestandteile. Aber das Evangelium vom Königreich, von der Königsherrschaft Christi, ist größer. Amen. Und diese Botschaft wird verkündigt werden. Und dann wird das Ende kommen. Wer möchte gern, dass das Ende kommt? Okay. Die Jüngeren nicht so, ist klar. Ich habe auch gebetet, Jesus, komme, aber lass mich erst noch heiraten vorher. Ja, Amen. Hinterher dachte ich, ja, es war gut. Ehemänner, wisst ihr es, ne? Amen, Halleluja. Ehefrauen auch. Ja. So, jetzt gucken wir uns nochmal die dritte Folie an. Das ist nämlich etwas, was kannst du aus diesem ersten Teil der Predigt mitnehmen für dich? Das sind nur Fragen. Also ich frage dich, und vielleicht fragt dich der Heilige Geist, bewegt dich das Thema Reich Gottes? Wenn das so wichtig ist, dieses Geheimnis, bewegt dich das? Hast du verstanden? Hast du verstanden, worum es bei diesem Königreich geht? Bewegt dich der Missionsbefehl? Und bewegt dich nach wie vor die Frage der notwendigen Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe? Und das Zweite, was denkst du, wenn du von diesem Gebetsgeist im Obergemach liest, vom Verharren und von der Einmüdigkeit? Kommst du unter Verdammnis, sagst du, oh wei, gut, dass der nicht mein kümmerliches Gebetsleben weiß, ne? Uiuiui, moins die Losung, ne? Lehrtext vielleicht, wenn ich Zeit habe, und hinterher, Herr, sei mit mir, Amen. Ihr nicht, klar, ne? Ihr seid ja in einer aufstrebenden, zur Erweckung hinstrebenden Gemeinde, Halleluja. Aber es soll so Gemeinden geben. Also du sollst hier nicht unter Verdammnis kommen, sondern Gott möchte, und das ist mein Job hier, euch klustig zu machen und sagen, es gibt mehr. Es gibt mehr, aber es gibt, ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Das heißt, wenn du merkst, okay, da ist noch Luft nach oben in meinem Gebetsleben, da ist noch Luft nach oben bei unseren Gebetsversammlungen, dann geh zum Herrn und sag, Heiliger Geist, hier sind wir. Wir wissen, was wir tun sollen, aber ohne dich geht gar nichts. Und wir wissen, das ist notwendig. Aber wir können es nicht und wir wollen es auch nicht aus eigener Kraft. Orchestriere du mein Gebetsleben. Orchestriere du, Heiliger Geist. Bring deine Agenda hinein. Und du bist und hast den Heiligen Geist, mehr wie die Jünger in den 10 Tagen und mehr. Halleluja. Und die Gabe des Sprachengebetes. Amen. So, wir kommen zum zweiten Teil. Wir werfen nun einen intensiven Blick auf eine weitere Ausgießung des Geistes, und zwar auf die Erweckung in Herrenhut. So, jetzt will ich Hände sehen. Wer kennt die Erweckung in Herrenhut? Okay, gut. Ja, es sind mehr, aber auch da keine Verdammnis. Ich mache euch klustig. Mein Job als Charisma, als Redaktionsleiter ist unter anderem das Feuer der Erweckung zu schüren im Volk Gottes, indem ich immer wieder mal Stories bringe aus der Erweckungsgeschichte. So, das war die Werbepause. Nächste Charisma könnt ihr das intensiv nochmal nachlesen. Amen. Okay. Halleluja. Genau, also ihr braucht jetzt nicht die Einzelheiten hier mitzuschreiben, sondern ich nehme euch mit in einen Flow, in eine kleine Zeitreise. Es war einmal, wir schreiben das Jahr 1722. Wer erinnert sich? Gut, diesmal sollte niemand, sonst würde ich mit dir sprechen wollen, ne? Anschließend. Ja, Zeitreisen. Also, Graf Zinzendorf ist euch ein Begriff. Er war also ein reicher Adliger und er hat ab 1722 zum Thema Christenverfolgung Verfolgte, die um ihres protestantischen Glaubens verfolgt wurden in Europa, eine Zuflucht gegeben, Herrenhut, unter der Hut, unter dem Schutz des Herrn wurde dann diese Community genannt. Da fanden also aus allen Himmelsrichtungen Christen ihren Schutz. Zwischen 1722 und 1727 wuchs Herrnhut stetig und erreichte dann eine Einwohnerzahl von 220 Personen. Also keine Megachurch, aber ne, über dem Durchschnitt in Deutschland der Zeit. Darunter 87 Kinder, auf die Kinder kommen wir gleich noch. Teenagers, kleine, wie auch immer, die spielen eine Rolle, aufgepasst. So. Doch während die Siedlung wuchs und die Anzahl der Siedler wuchs, befand sich die Gemeinschaft dort in geistlichem Aufruhr. Warum? Achtung, die Gemeinde setzte sich zusammen aus Gläubigen verschiedener protestantischer Bewegungen. Da waren Baptisten, Methodisten, Reformierte, Presbyterianer, Lutheraner, Schwenkfelder. Ne? Kennt ihr die Schwenkfelder? Das war so eine prophetische Strömung, Schwenkfeld. Ne? Luther mochte die nicht so, darum hat er ihn Stinkfeld genannt. Das war nicht nett. Ne? Aber ursprünglich war er Teil des protestantischen reformatorischen Teams. Ne? So, der Schwenkfeld, da gab es welche, die sagten, ja, prophetic teaching. Ja, also wir wollen prophezeien, wir wollen dieses Prophetische, wir wollen die Geistesgaben. Nein, das Wort genügt. Ne? Und die Baptisten sagen, Hauptsache getauft. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, wie so das so kulminierte und zu Schwierigkeiten kam. Denn jeder brachte seine eigenen lehrmäßigen Schwerpunkte, seine theologischen wichtigen Ansichten mit. Heute ist natürlich ganz anders. Ne? Heute ist es egal. Ne? Manche, Hauptsache wir haben uns lieb. Ne? Hauptsache das, Wahrheit, Erkenntnis. Hauptsache es ist kuschelig hier bei uns, gell? Ah, nicht hier, aber ich habe jetzt nicht ernsthaft so von der Gemeinde gehört, wo es darum geht. Ich sage jetzt nicht wo und was für eine Gemeinde, aber ja, wir müssen alle stehen lassen und alle. Aber sei es drum. Auf alle Fälle, damals war eine andere Stimmung, da wollte jeder Recht haben, da ging es um Auseinandersetzung. Es entstanden Spannung, Konflikte, Uneinigkeit, urteilende Haltung, Bitterkeit und Lehrstreitigkeiten drohten die junge Gemeinschaft zu zersplittern. Wir halten fest, es waren wiedergeborene Gläubige. Die waren um ihres Glaubens willen verfolgt worden. Die hatten ihren Preis aufgrund des Bekenntnisses bezahlt. Aber sie hatten noch nicht die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Ihr Miteinander war geprägt von den Werken des Fleisches. Da kommen wir im dritten Teil der Predigt in irgendeinem Zukunft zurück. Heute nicht. Und nun begann etwas. Zinzendorf sagte nicht, oh, naja gut, unterschiedliche Meinungen bringt es halt hervor, ne? Sondern sagte, nee. Er erkannte die Gefahr, die von dieser Spaltung ausging oder Spaltungen und er ergriff als Leiter entschlossene Maßnahmen. Er begann die Häuser zu besuchen, mit den Familien zu beten und die Menschen zum Studium der Heiligen Schrift zusammenzurufen und sein Fokus war, was sagt das Wort Gottes über Einheit? So teachte er, würden wir heute in Neudeutsch sagen, er lehrte also und er brachte sie zum Wort und sie empfingen dann Offenbarung, sie wurden berührt vom Wort Gottes. Und durch diese Zusammenkünfte, so schreiben Historiker, wurden die Herzen erweicht und das Verständnis für Einheit wurde gefördert. Und als konkreten Schritt zur Versöhnung verfasste und unterzeichnete die Gemeinde am 12. Mai, also fast Jubiläum 1727, die brüderliche Vereinbarung, so nannte sich das. Ne? Also die Gemeinde hat erkannt, sie sind im Wort und jetzt machen wir hier Nägel mit Köpfe und wir machen eine Proklamation. So, ein gemeinsames Bekenntnis. Und sie sagten, okay, ja, es ist ein Leitprinzip für unser Zusammenleben. Das soll in Friede geschehen und in Liebe geschehen und Respekt. Ne? Ihr habt ja auch so eure wunderbare Liste, ne, was ihr alles so wollt für den Umgang miteinander. So ähnlich, ne, waren die das. Sie brachten das nicht per Beamer, ne, sondern irgendwie anders. Ne? Dann hatten sie dann dieses Bekenntnis und die Leitlinien, Demut, gemeinsames Bekenntnis zu Christus. Oh, das ist wunderbar, wenn man so ein Paper hat, ne? Ja, ist es gut? Ist es ausreichend? Damals war es nicht ausreichend. Ja, also es zeigte, wohin die Reise ging, aber die Kraft fehlte. So sagen die Brüder von damals. Dieses brüderliche Einvernehmen brachte zwar eine gewisse äußere Einheit, aber etwas fehlte noch. Die Gemeinschaft hatte noch nicht die tiefe, glühende Liebe erfahren, die in 1. Petrus 4, Vers 8 beschrieben wird. Vor allem liebt einander von Herzen. Als sie das erkannten, verpflichteten sich, jetzt kommt die zweite Verpflichtung, ne? Sie verpflichteten sich am 16. Juli, 2 Monate später, 1727, in der Gemeinde, und jetzt kommt derselbe Begriff, zu beharrlichem und ernsthaftem Gebet. Sie gingen einen Gebetsbund miteinander ein. Juli, einen halben Monat später, am 5. August, war Zinzendorf und 14 andere zu einer nächtlichen Gebetsversammlung zusammen, um eine Ausgießung des Heiligen Geistes zu erflehen. Wo hatten sie denn das plötzlich her? Azusa war noch nicht, kommt ja erst in Zukunft. Diese ganzen geistlichen Aufbrüche, die müssen irgendwo was entdeckt haben beim Bibelstudium oder aus dem gemeinsamen Gebet heraus, das mehr dauerte als 10 Tage. Und es wurde berichtet, dass um Mitternacht große Erregung herrschte, so beschreibt man es. Und am folgenden Tag, den 6. August, erlebte ein 11-jähriges Mädchen eine persönliche Erweckung. Wer ist hier 11 unter uns? Unter 11. Unter 11? Die anderen sind über 11. Alles klar, nicht schlimm. Aber dieses Mädchen war 11, die erlebte eine persönliche Erweckung, wir würden heute sagen, ein Power-Encounter mit Jesus. Und nachdem sie 3 Tage im Gebet verbracht hatte, weht da Erweckungsluft? Spürst du? 3 Tage, die 11-Jährige im Gebet verbracht hatte, wurde durch ihr Zeugnis eine Bewegung ausgelöst unter den Kindern in Herrenhut. Und viele andere Kinder begannen mit Eifer, mit neuem Eifer zu beten, den Herrn zu suchen. Ein paar Tage später, 10. August, geschah etwas Außergewöhnliches. Während einer Mittagsversammlung, die Pastor Rothe in Herrenhut leitete, fühlte er sich plötzlich, und jetzt kommen so die spannenden, ich liebe es, deswegen bringe ich es auch ein bisschen ausführlicher, weil ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ihr die Quellen nachlest. Ne? Also ich bringe es deshalb, ja. Also, er fühlte sich plötzlich von einer unwiderstehlichen Kraft des Herrn überwältigt. Er fiel im Gebet zu Boden und die ganze Gemeinde folgte ihm. Bang! Viele haben bei Toronto gefragt, wo steht das in der Bibel? Das fällt mir vorwärts, fällt mir rückwärts, seitwärts oder wo auch immer. Als ich das erste Mal fiel, das war wie beim Kegelspielen, nur dass ich der Kegel war. Zusammen mit der Leiterschaft Deutschlands, jedenfalls der Teile der Charismatischen in Frankfurt. Da hast du nicht überlegt, fällst du seitwärts, fällst du rückwärts, fällst du vorwärts oder nach hinten. Bang, brrrr, lagen sie alle, die deutschen Leiter. Und ich war ja der Jüngste unter ihnen, was die Geisterfahrung angeht, glaube ich jedenfalls. So, also er fiel im Gebet, die ganze Gemeinde mit, sie schrien zu Gott. Und dieser Moment, so die Historiker markiert, den Beginn einer unbestreitbaren geistlichen Erweckung der Gemeinde. Und diese tiefgreifende Ausgießung fand dann ein paar Tage später im August statt. Die Gläubigen versammelten sich in der Kirche, Zinzendorf predigte über das Opfer Christi. Und als sie sich auf das Abendmahl vorbereiteten, wörtlich, fiel der Heilige Geist auf sie herab. Und diese mächtige Heimsuchung wurde später als mährisches Pfingsten beschrieben. Und ein Historiker berichtete, wir sahen die Hand Gottes und seine Wunder und wir wurden alle unter der Wolke unserer Väter mit ihrem Geist getauft. Der Heilige Geist kam über uns und in jenen Tagen geschahen große Zeichen und Wunder. Der Heiland, so Zinzendorf, nochmal ein wörtliches Zitat. Die Gegenwart Gottes war so intensiv, dass sie, als sie mittags die Kirche verließen, das Gefühl hatten, bereits den Himmel betreten zu haben. Heaven comes down. Das sind keine Sprüche. Das sind Erfahrungen. Der Heiland ließ seinen Geist auf uns kommen, so Zinzendorf, von dem wir bisher keine Erfahrung oder Kenntnis hatten. Bis dahin waren wir die Führer und Helfer gewesen. Jetzt übernahm der Heilige Geist selbst die volle Kontrolle über alles und jeden. Und die Gegenwart Gottes war so intensiv, dass sie, als sie mittags die Kirche verließen, wie gesagt, das Gefühl hatten, bereits den Himmel betreten zu haben. Wer sehnt sich nach so Geschichten? Vorsicht, Gott sieht deine Hand. Ja, okay, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Er will. Und was dann passiert, und da gucken wir uns gleich mal die fünfte Folie an, dann rattern wir das jetzt nochmal so im Schnelldurchgang durch. Es passierte die Geburt einer Gebetsbewegung. 24 Stunden Gebet, die Gebetswache wurde ins Leben gerufen. 24 Männer, 24 Frauen fingen an. Das wuchs auf 77 und hielt als eine ununterbrochene Gebetskette 100 Jahre an. 24 Stunden Gebet, 24/7 ist ja so unser. Das fing damals an. Aber das war noch nicht das Einzige, sondern das Zweite. Und es ist so genial, wir haben es ja hier schon hier oben. Das war die Geburt einer Missionsbewegung. Jetzt merken wir die Parallelen zu dem Pfingsten von Apostelgeschichte 2. Sie empfingen die Kraft des Heiligen Geistes. Sie erlebten eine Ausgießung des Geistes, des Gebetes. Und die Herrenhuter Brüdergemeinde war eine der ersten Kirchen, die Mission als zentrale Aufgabe betrachteten, nach Jahrhunderten der Nichtmissionierung. Nach Jahrhunderten der Nichtmissionierung schickte Gott sie, im Griechen ist auch ein schönes Wort, ekballein, er warf sie hinaus. Er schickte sie hinaus auf die damaligen Missionsfelder. Und es war nicht, also ich schätze alle Missionare, ich bin ja nur Missionspartner, aber bin mit Globe Mission auch mit Missionaren. Jose, du hast Missionserfahrung mit deiner Frau gemacht. Also gar keine Frage, das ist wir sollten wirklich im Gebet an sie denken, auch die ihr gesandt habt. Das wäre jetzt aber wieder ein extra Thema, was ihr mit den Missionaren machen könnt, außer sie finanziell zu unterstützen. Es ist so wichtig, es ist das Endzeitzeichen, dass wir hingehen in alle Welt und die Volksgruppen zu Jüngern machen. Das und dann wird das Ende kommen, aber wir sollten bitte sehr die Botschaft vom Königreich verkündigen. Amen. Kein halbes Evangelium, das volle. So, also eine Missionsbewegung entstand und ich könnte euch jetzt erzählen, die haben sich zum Teil in die Sklaverei verkauft. Sie haben sich in die Sklaverei verkauft, Missionare, Brüder, die gesagt haben, ja, wir verkaufen uns, um unter den Sklaven dort zu missionieren. Und dann wurden die nach Haiti verschifft und sonst irgendwie. Die meisten starben in den ersten Wochen, Monaten und brachten ihren Blutzoll. Warum? Weil sie getauft waren im Heiligen Geist, weil Jesus sie bewegte, weil sie nur eine Leidenschaft kannte. Das ist Erweckung. Es drückt sich aus in Gebet, es drückt sich aus in Mission. Und sie entsandten 200 Missionare, das war damals gigantisch. Halleluja. Und es hatte dann auch gesellschaftliche Auswirkungen. Du kannst heute noch Siedlungen besichtigen in Pennsylvania. Das sind alles UNESCO-Weltkulturerbe. Die Gemeinschaft fördert die Überkonfessionalität, die Ökumene im besten Sinne. Nicht zu vergleichen mit manchen Auswüchsen der Ökumene heute, sondern wirklich die Einheit im Leib Christi. Und was ich verstanden habe wieder neu, der gemeinsame Nenner dieser Geistauswirkungen, der Motor war das Gebet, aber die Auswirkung dieser Ausgießung war nicht primär der Wohlfühlfaktor in einer Gemeinschaft, sondern das Hinausgehen. Es ist die Zeit. auch wie die Maria das vorhin in ihrem Wort hatte. Es ist die Zeit. Es ist die Zeit, sich noch einmal auf das zu konzentrieren und zu fokussieren, was Jesus am wichtigsten ist. Wir schließen mit einer letzten Folie, wo du nochmal fragen kannst, okay, was mache ich jetzt damit? Es kam jetzt so vielleicht ein bisschen wuchtig. Kam es dir zu wuchtig rüber? Hat es dich unter Druck gebracht? Nö. Aber vielleicht hat es für manche so einen Hauch dessen, was Gott tun will. Also, to do. Gibt es in den Räumen deiner Beziehung, wie bei den Herrenhutern vielleicht, Uneinigkeit, Rechthaberei und andere Ausdrucksformen deines alten Wesens, vielleicht sogar in Gemeinderäumen? Rechthaberei, Lehrstreitigkeiten, Entzweiung. Ich kenne das ja, die Carmen erzählt mir da auch ganz keine Interna oder sowas. Ne? Ich hau das einfach mal so raus und habe immer andere Gemeinden vor Augen. Aber wenn du erwischt wurdest, ne, dann sagst du, okay, damals kam eine große Wende, da hat Gott aus krummen Linien, er hat da was geformt. Nicht, okay, es ist halt so, ne, wir sind halt unterschiedlich, ne, der eine ist halt, der wird sich auch nie ändern, der wird immer rechthaberisch sein, der wird immer seinen Willen durchsetzen, der wird immer, leg niemanden fest, auch dich selber nicht. Du kannst verändert werden durch ihn. Amen, Amen. Und bist in process, still in process, wie ich auch. Bis zum Ende. So, wäre für dich vielleicht ein Bibelstudium über geistliche Einheit dran? Es gibt da dieses Buch von Peter Ischka, ich gebe es mir gerade mal aus meinem Rucksack, das Buch hoch, über geistliche Einheit, ja, das ist, Dankeschön, halt's mal fest. Ist jetzt, ich verdiene da nichts dran, gell, also, sondern ich finde es wirklich gut, ist ein ganz anderer Ansatz, der nochmal das Geistliche, die geistliche Einheit aus dem hohen priesterlichen Gebet aufgreift, ein bisschen anders wie ich, aber auch mit Übereinstimmung und dann mit Anleitung für dein Einheitsentwicklungslabor. Das kannst du als Ehe machen. Einheitslabor, das ist toll, da kannst du experimentieren, ja, oder in deiner Homegroup oder in deiner Familie, ne, kannst du Step by Step so Dinge üben, ne. Das ist also ähnlich wie Zinzendorf gemacht hat, nur hatte er das Buch damals auch nicht, sondern er hat das anders gemacht. So, das dritte ist für dich eine Ausgießung des Heiligen Geistes und die möglichen dramatischen Folgen noch Thema? Oder hast du dich gewöhnt an den Status quo deines derzeitigen Christseins oder Gemeindelebens? Wir sind immer dankbar für das, was der Gott jetzt tut, auch in eurer Church. Wir sind immer dankbar. Aber die Dankbarkeit ist kein Ruhekissen, sondern ist ein Schlüssel für das, was Gott mehr tun will. Ich möchte mit uns zum Schluss beten. Bitte steht auf, wem es möglich ist. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und ich segne euch jetzt hier von oben, buchstäblich von oben, segne ich euch mit einer neuen Impartation, einen neuen Hunger nach dem Feuer des Heiligen Geistes. Neuen Hunger nach Erweckung. Ich segne euch mit einem dankbaren Herzen für das, was ihr jetzt erlebt. Für die Season in eurem Leben. Für die Season in eurer Church. Aber ich segne euch mit diesem Hunger nach mehr. Ein heiliger Hunger. Nicht ein Hunger fleischlicher Unzufriedenheit und Murren und Klagen, sondern ein Hunger nach mehr, dass ihr wisst, ja, da gibt es mehr. Da gibt es mehr Feuer. Da gibt es mehr Kraft für mein Gebets- und unser Gebetsleben. Da gibt es mehr Bereitschaft hinzugehen. Da gibt es mehr. Aber nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr. Und damit segne ich euch. Und ich versiegel jetzt diese Message der ersten und zweiten Ausgießung. Und ich spreche aus, ja, es hat Relevanz für euch, für eure Gegenwart und Zukunft. In dem Namen Jesu. Amen.